SRF 1.
Kriegsverbrechen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien bestrafen, dafür wurde heute vor 20 Jahren das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag gegründet, ein internationaler Strafgerichtshof in den Niederlanden. In den 20 Jahren wurden mehr als 160 Menschen angeklagt, über 60 davon verurteilt. Den politischen Hauptverantwortlichen aus jener Zeit wurde der Prozess jedoch nicht gemacht. Der serbische Präsident Slobodan Milosevic starb im Gefängnis, der bosnische Präsident Alija Izetbegovic und der kroatische Präsident Franjo Tudjman starben noch vor jeglicher Anklage. Nächstes Jahr soll das internationale Gericht seine Arbeit beenden. Zeit für eine Bilanz. Was hat das Jugoslawien-Tribunal in der Zeit geschafft? Hat es, wie geplant, zur Versöhnung auf dem Balkan beigetragen? Darüber sprach Ivana Privaković mit unserem Südosteuropa-Korrespondenten Walter Müller in Belgrad.
Das Tagesgespräch.
Walter Müller, wenn ich sage Jugoslawien-Tribunal 1993, was ist da Ihre Assoziation? Was kommt Ihnen als erstes in Sinn?
Ja, da kommt mir sofort Carla Del Ponte in Sinn. Sie ist Chefanklägerin gewesen, also Schweizerin vom Jugoslawien-Tribunal seit 1999. Und mir geht das Bild nicht aus dem Kopf, wie die Frau mit ihrer blonden Kurzhaarfrisur und grimmigem Blick durch die Gänge der Regierungsgebäude hier in Belgrad oder Zagreb hetzt. Weil immer, wenn Carla Del Ponte als Chefanklägerin in Belgrad, Zagreb oder in Sarajevo zum Besuch angemeldet war, dann hat es Aufregung gegeben. Die Regierungspolitiker haben niemanden so sehr gefürchtet wie Frau Del Ponte, weil sie hat immer etwas Unangenehmes wollen, dass endlich der oder der andere Kriegsverbrecher ausgeliefert wird, dass endlich die Zusammenarbeit mit dem Tribunal besser wird und, und. Ihre Auftritte in der Region, die sind immer sehr eindrücklich gewesen und das Interesse der Medien riesig. Man hat immer gewusst, wenn Frau Del Ponte kommt, dann gibt es Stunk.
Tun wir uns zurückerinnern, 1993, am Titos ist Jugoslawien ist am zerfallen, Slowenien ist schon unabhängig. Es ist noch Krieg zu Kroatien, im Wesentlichen zwischen Kroaten und Serben. Der Krieg in Bosnien hat auch schon angefangen, dort zwischen Kroaten, Serben und bosnischen Muslimen. Und der Krieg im Kosovo fängt dann erst an im 99. Das heisst, das Jugoslawien-Tribunal fängt mit seiner Arbeit an, mitten in den Jugoslawien-Krieg. Jetzt, wenn wir schauen, Walle Müller, das Jugoslawien-Tribunal hat sich eigentlich drei Ziele gesetzt. Die Schuldigen finden und verurteilen, weitere Verbrechen verhindern, also eine Art Prävention, und Völker in der Region versöhnen. Wenn wir jetzt die Bilanz ziehen, zuerst einmal zu der Versöhnung. Hat das Jugoslawien-Tribunal etwas zur Versöhnung beigetragen?
Nein, zur Versöhnung hat das Jugoslawien-Tribunal wenig bis eigentlich fast nichts können beitragen können. Das Tribunal, das Jugoslawien-Tribunal, wird als Gericht von aussen wahrgenommen, als Herrscherjustiz oder politische Justiz. Und es ist ja so, dass jede Nation solidarisiert sich immer mit ihrem Anklagten, weil alle sehen sich als Opfer und die Täter sind immer die anderen. Und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man dem Jugoslawien-Tribunal die Versöhnung gar nie als Aufgabe hat übergeben. Das hat der Belgrader Kollege von mir schon 2010 geschrieben. Der Dejan Anastasiewicz hat bei einer ausgezeichneten Analyse festgestellt, Versöhnung könne nicht von aussen, von den Haag herkommen, sondern nur von innen, von den Menschen selber. Und nicht von ungefähr hat der Anastasiewicz seiner Analyse der Titel Justice from Above, also Justiz von oben gegeben. Er kennt das Jugoslawien-Tribunal gut und hat dort als Zeuge von der Anklage ausgesagt. Er ist also grundsätzlich für das Tribunal, glaubt aber wie ich auch, dass die Versöhnung nicht hat gemacht werden
konnte. Werfen wir einen Blick aufs Innere, also auf die Lage vor Ort. Es hat eine Gallup-Umfrage auf dem Balkan im 2009. Und dort war die Frage, sind die Serben ihre Feinde? Und damals, im 2009, haben 83% der Kosovo-Albaner gesagt Ja, 51% der Kroaten haben Ja gesagt und auch jeder zweite bosnische Muslim. Ist das heute, 5 Jahre später, ist das besser?
Nein, es ist leider nicht viel besser geworden. Es gibt graduelle Unterschiede. Das Misstrauen ist immer noch da. Umgekehrt nämlich bei einer Umfrage unter serbischen Sekundarschülern ist im letzten Oktober, ist das, glaube ich, gefragt worden, welche Nation das der Hauptfeind sei. Und der Hauptfeind von den serbischen Sekundarschülern sind die Albaner und Kroaten, also Nachbarländer. Umgekehrt muss man aber auch die Alltagsrealität sehen. Serbische Familien gehen wieder an die kroatische Küste in die Ferien. Bands aus Sarajevo treten sehr oft in der serbischen Hauptstadt Belgrad auf. Da ist vieles in Gang gekommen. Die Bewegungsfreiheit ist wieder da. Und ich habe selber erlebt, dass ein kroatischer Vermieter von einer Ferienwohnung ihren serbischen Gästen gesagt hat, so, ja, wir haben ja untereinander kein Problem. Es sind immer Politiker, die Schwierigkeiten machen. Das sind aber so irgendwie Schutzbehauptungen, um das eigene Misstrauen zu kaschieren. Und immer, wenn der in Haag ein Kriegsverbrecher verurteilt wird, dann kochen die Vorurteile wieder hoch wie nur etwas.
Wie stark hängt das mit dem zusammen, was Sie vorhin angetönt haben, dass das Jugoslawien-Tribunal als ein politisches Gericht wahrgenommen worden ist in dem ganzen Gebiet von früheren Jugoslawien? Also als ein Gericht, das vor allem die Serben verurteilt hat, aber zum Beispiel der kroatische General Ante Gotovina und der Mladen Markac, wie auch der kosovo-albanische Premierminister Ramush Haradinaj, frei lassen hat, weil es nicht genug Beweis gegeben hätte, sind dann beide oder alle drei sind dann als Kriegshelden empfangen worden. So hat, ist das ein Grund, dass man sich so schlecht findet?
Ja, in Serbien ist der Eindruck stark, dass nur Serben verurteilt werden. In Serbien wird das Jugoslawien-Tribunal eindeutig als politisches Gericht gesehen, als Siegerjustiz, als antiserbisch. Und die serbischen Politiker betonen immer wieder, aber umgekehrt, Kriegsverbrechen haben sie auf allen Seiten gegeben. Was stimmt? Und der kosovo-albanische Ex-Premier Ramush Haradinaj hat nicht verurteilt werden, schlicht weil Zeugen gefehlt haben. Entweder weil sie aus Angst vor der Repressalien nicht mehr ausgesagt haben oder die Aussage zurückgezogen haben oder es sind Zeugen umgebracht worden. Oder Serbien hat Kroatien letztes Jahr vorgeworfen, Kroatien tue Kriegsverbrechen verherrlichen. Also dann, wo die Kroaten beim Freispruch von ihrem General Gotovina auf der Strasse rumgetanzt sind. Also auch dort hat die Sicht wiedergekehrt. Dass das Tribunal aber als politisches Gericht gesehen wird, hat viel mit historischer Wahrheit zu tun, denke ich. Jede Seite hat ihre eigene Wahrheit von der jüngsten Geschichte. Die Nachbarstaaten von Serbien sagen, Serbien sei in den 90er Jahren der Aggressor gewesen, also der Täter. Serbien umgekehrt sagt aber, die Balkankriege, das seien Bürgerkriege gewesen, also beide Seiten daran beteiligt. Tatsache ist aber, dass in den 90er Jahren jede Seite um Territorium, um Land, um Gebiet gekämpft hat und das mit allen Mitteln. Ethnische Säuberungen, Vergewaltigungen, Kroatien hat ein grosses Kroatien wollen, Serbien ein grosses Serbien und die Muslime in Bosnien, die Bosniaken, haben einen eigenen Staat wollen. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass die Muslime in Bosnien am meisten Tote hatten. Ich will damit sagen, solange sich die Staaten nicht mit der jüngsten Vergangenheit konfrontieren, solange wird dort das Jugoslawien-Tribunal als politisch verdammt.
Ein Zeichen, dass sich eine Nation mit seiner Rolle im Krieg beschäftigt, sind sicher auch lokale Kriegsverbrecherprozesse. Die gibt es auch da und dort. Wenn Sie so vergleichen, wer ist dort am weitesten?
Ja, am meisten lokale Gericht und Staatsanwalt, die gegen Kriegsverbrechen vorgehen, gibt es in Serbien. Serbien hat eine sehr starke Justizabteilung, um Kriegsverbrechen zu verfolgen. Die hat die aufgebaut. Und es gibt viele Kriegsverbrecherprozesse, die allerdings im Land selber gar nicht so sehr wahrgenommen werden, auch von den Medien nicht. Aber sehr schwierig ist es im Kosovo. Gerade gestern sind 5 Ex-UÇK-ler, also UÇK-Kämpfer, verhaftet worden. Leute aus dem Kreis von der Regierungspartei vom Ministerpräsident Hashim Thaçi. Der Aufschrei von den Veteranenverbänden war riesig, ist jetzt noch riesig, weil im Kosovo eigentlich die meisten davon aus, dass das ein reiner Verteidigungskrieg war. Die Veteranen drohen unverhohlen mit den Waffen, falls dass ihre Kollegen, ihre Waffenbrüder wegen Kriegsverbrechen sollten belangt werden. Und darum muss im Kosovo auch die EU-Rechtsmission, also die EULEX, die internationalen, den Kriegsverbrechen nachgehen, mit internationalen Staatsanwälten und Richtern. Der Kosovo, respektive Kosovo-Ankläger und Richter, sind als Institution dazu überhaupt nicht in der Lage.
Wie sehr haben da zum Beispiel die Urteile gegen angeklagte Kosovo-Albaner, also vor dem Jugoslawien-Tribunal, dass sie nicht verurteilt worden sind, wie sehr haben die den Eindruck noch zementiert, dass der Krieg von kosovo-albanischer Seite her ein Freiheits- und Befreiungskrieg war?
Ja, das hat das klar bestärkt. Und eine Mehrheit im Kosovo geht davon aus, dass das tatsächlich ein Befreiungskrieg war. Und eine Mehrheit ist sich in diesem Gefühl sicher. Umgekehrt habe ich aber gerade kürzlich wieder eine heftige Auseinandersetzung mit einem serbischen Reiseführer gehabt, Touristenführer, wo ich irgendetwas von serbischer Repression im Kosovo gesagt habe, also wo Kosovaren sind aus irgendeiner Arbeitsstelle geworfen worden. Da ist mir fast eine Gurgel gesprungen. Also dort hat man beidseitige, wahnsinnige Vorbehalte und relativ wenig Bereitschaft für Einsicht, für eine bessere Einsicht.
Und da laufen auch nicht Diskussionen, öffentliche Diskussionen?
Es gibt organisierte Diskussionen, also beispielsweise serbische Gruppen gehen nach Pristina, dort gibt es Seminare, Auseinandersetzungen, Podiumsdiskussionen, umgekehrt Kosovaren, Kosovo-Albaner kommen nach Serbien. Das ist aber immer sehr, sehr heikel und das ist immer auch ein Sicherheitsrisiko, aber trotz allem, auch jetzt mit dieser ganzen Auseinandersetzung um Normalisierung von der Nachbarschaft, die die EU vorantreibt, im Rahmen von dieser Auseinandersetzung gibt es wieder mehr Selbstverständlichkeit, dass man doch eigentlich effektiv miteinander könnte reden und auch könnte zurückschauen. Das sind aber immer noch so relativ isolierte Veranstaltungen oder Gelegenheiten.
Wir haben jetzt geredet über Serbien und über Kosovo. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist Bosnien. Das ist sicher noch ein spannender Fall, weil dort die drei Ethnien, die bosnischen Muslime, die Kroaten und die Serben, zusammen in einem Staat sind. Wie sieht es denn dort aus mit der Aufarbeitung von möglichen Kriegsverbrechen?
Das ist sehr, sehr schwierig. Also dort kann man sagen, in Bosnien, wegen dieser ethnischen Trennung und weil das ganze politische Leben immer noch entlang der ethnischen, der eigenen Ethnie folgt und es kein richtiger Gesamtstaat ist. Dort kann man wirklich sagen, zum Glück gibt es das Jugoslawien-Tribunal. Sonst wäre es nie zu Anklagen gegen Kriegsverbrecher gekommen. Das Jugoslawien-Tribunal hat nachher wahnsinnig viel investiert in Bosnien, für lokale Gerichte und lokale Anklagebehörden aufzubauen, wo vor Ort nachher Kriegsverbrecher verurteilen. Das ist in einem gewissen Sinn gelungen, aber von der Politik her, von den Politikern her, ist das immer noch sehr eine halbherzige Sache. Man hat das nicht gern, man hört es nicht gern. Und ganz brutal ist, dass in Bosnien, dass immer noch Frauen, die während dem Krieg sind, vergewaltigt wurden, mit ihren Tätern konfrontiert sind, weil die irgendwo noch als Polizisten arbeiten, weil sie politische Ämter sind und so fort. Und dort ist es extrem wichtig, dass im Land selber die lokalen Behörden, die Justizbehörden, Kriegsverbrechen weiter verfolgen. Also dort kann man nicht genug investieren, damit die Opfer irgendwann mal zu ihrem Recht kommen könnten. Zwar allerdings zu einem späten und nur zu einem bedingten. Aber Bosnien ist ein ganz schwieriges Pflaster.
Werfen wir noch den Blick auf Kroatien. Sie haben gesagt, serbische Familien gehen inzwischen wieder auf Kroatien in die Ferien, wahrscheinlich auch ans Meer. Wie sieht es denn aus mit den 200.000 oder 250.000 Serben, die damals im Krieg geflüchtet sind oder vertrieben worden sind? Ist ein Teil von denen wieder zurückgekommen?
Ungefähr die Hälfte ist wieder zurückgekommen, die andere Hälfte nicht. Weil die haben es zum Teil immer noch sehr schwierig, wieder zu ihren Häusern, zu ihrem Land zu kommen. Weil dort von kroatischer Seite bis noch vor kurzem extrem viele Hürden sind aufgebaut worden. Kommt aber dazu, dass es solche Serben gibt, die aus Kroatien geflüchtet sind, gar nicht mehr zurück wollen. Das ist aber nicht so wichtig. Viel wichtiger ist der Freispruch vom General Ante Gotovina im letzten Herbst. Er ist ja verurteilt worden wegen der Operation Sturm, wo Kroatien, die kroatische Armee, nachher die serbisch besetzten Gebiete in Kroatien geräumt hat. Und dort ist es zu massiven Kriegsverbrechen gekommen. Dort sind die Serben vertrieben worden. Also die kroatischen Serben, die in Kroatien gewohnt haben, die sind vertrieben worden. Und Die Kriegsverbrechen dort sind bis dahin nicht geahndet worden und es ist jetzt offen, wenn jetzt der General ist freigesprochen worden wegen dem, wer soll denn jemals noch zur Rechenschaft gezogen werden. Dort ist wieder sehr so eine Saat für Hass gesagt worden, weil die Gefahr ist gross, dass kroatische Kriegsverbrechen an Serben nie verurteilt werden, nie untersucht werden oder zumindest alles ist nachher der lokale Richter, der lokale Staatsanwalt, also in Kroatien selber überlassen, dass dort etwas passiert. Und das ist sehr fraglich.
Dort spielt sicher auch noch eine Rolle, und dass der Umstand so ist, dass der damalige Präsident, der Franjo Tudjman, ja inzwischen gestorben ist und auch andere wichtige Entscheidungsträger aus dieser Zeit heute nicht mehr leben. Das hilft wahrscheinlich in dem Sinn bei der Verarbeitung dieser Geschichte auch nicht gross.
Ja, das ist extrem wichtig und das ist fatal für das Jugoslawien-Tribunal. Würde der kroatische Präsident Tudjman, der bosnische Präsident Izetbegovic noch leben, die wären höchstwahrscheinlich angeklagt worden, zumindest wären sie untersucht worden. Also sind Träger von der Grossmachtpolitik, die damals gelaufen ist, die angestrebt worden ist, wo man Krieg dazu geführt hat, die sind nicht mehr da, die sind gestorben und die werden niemand zur Rechenschaft gezogen. Also dort passiert viel Schlechtes, wo aber das Jugoslawien-Tribunal nichts dafür kann. Die zwei, die sind einfach gestorben und können nicht mehr belangt werden.
Das Gericht hat ja in diesen 20 Jahren viel generell, viel Offizier verurteilt, von gut 160 Anklagten sind es mehr als 60 verurteilt worden, schuldig gesprochen worden. Aber eben, wie Sie sagen, von den höheren politischen Verantwortlichen ist niemand zur Verantwortung gezogen worden oder fast niemand. Ist jetzt das ein Problem von dem Haager Tribunal?
Ja, das kann man eigentlich nicht dem Tribunal anlasten. Vielmehr, denke ich, sind es die Gründerstaaten vom Jugoslawien-Tribunal, die das Tribunal nachher ausbremst haben. Weil gerade die USA, Großbritannien, Frankreich, aber auch Deutschland haben früher zumindest das Tribunal oft gehindert, gegen Politiker vorzugehen. Und zwar auch im Kosovo läuft das noch heute so, oder ist es bis vor kurzem zumindest so gelaufen. Ausbremst immer aus Angst, dass die Verhaftung von einem Politiker, von einem Würdenträger, die mühsam erhaltene Stabilität im Land selber, in der Region, ins Wanken bringen, zerstören. Das rächt sich heftig in Bosnien. Dort ist vielerorts immer noch das Kriegspersonal in politischen Ämtern. Und dass die beiden Politiker, also Tudjman und Izetbegovic, nicht mehr da sind, helfen dort ebenfalls nicht mehr.
Wenn Sie das sagen, wenn wir das versuchen zu konkretisieren, wir spekulieren total, was hätte man denn damals können machen, wenn im 93, wo das Tribunal gegründet wurde, wenn jetzt die Staaten nicht blockiert hätten? Auf wer hätte man denn können zugreifen?
Ja, es ist nicht die Frage, auf wen, sondern wie und wie schnell. Weil in den Anfangsjahren hat das Jugoslawien-Tribunal extrem viel Zeit verloren. Die ersten Chefankläger und Chefanklägerin, die haben gar kein Personal gehabt, die haben keine Ermittler gehabt, die haben kein Geld gehabt und nichts. Also dort ist zuerst mal wahnsinnig viel Zeit vergangen. Wir haben beispielsweise den Generalrat Komladic, der erst kürzlich ist verhaftet wurde und sein Prozess in Den Haag läuft. Der, der Srebrenica-Massaker verantwortet hat, den hat man schon vor 95 hat man den können verhaften. Der ist schon mal nach 95 ebenfalls. Und umgekehrt hat das Tribunal nachher viel zu viel Zeit braucht, für sich selber zu finden, herauszufinden, wie das es überhaupt schaffen soll. Und der Fehler ist auch gewesen, dass das Tribunal nachher später, vor allen Dingen unter Carla Del Ponte, sehr massiv mit den Brechstangen vorgegangen ist, es umgekehrt aber verpasst hat, frühzeitig die Bevölkerung in den ex-jugoslawischen Staaten zu informieren, einzubeziehen, was das Tribunal überhaupt soll. Das ist nachher erst ab 2010 gelaufen, mit dem sogenannten Outreach-Programm, wo Schüler, Schülerinnen und Studentinnen in Bosnien und Kroatien zu Hunderten in Programmen, in Kurs darüber informiert werden, was das Tribunal soll, warum das es das macht. Und dort sind die Schüler und Studenten, die werden dort mit einer neuen Sicht auf die Arbeit vom Tribunal konfrontiert, auch mit einer neuen Sicht auf das, was passiert ist. Aber das ist erst viel, viel zu spät gelaufen.
Also ich verstehe Sie richtig. Sie sagen im Prinzip, die grössten Fehler sind passiert, wo man das Tribunal gegründet hat, dass man nicht klar gesagt hat, was ist die Rolle von dem Tribunal, dass man nicht genug Mittel zur Verfügung gestellt hat und dass Gründerstaaten eigentlich sich nicht recht getraut haben, zum Verhaftungen vornehmen. Aus welchem Grund genau?
Ja, eben, um nicht Stabilität zu gefährden in der ganzen Region. Also, in Bosnien haben wir ja die internationalen Truppen, im Kosovo haben wir die internationalen Truppen. Und dort hat man immer probiert, den Krieg niederzuhalten, dass es nicht zu neuen Ausbrüchen und nicht zu neuen Unruhen kommt. Und deshalb hat man politische Ämter, also politische Würdenträger, die Politiker, nicht wollen anfassen, nicht gegen die vorgehen, weil es wieder einen Aufstand, wieder einen Krieg hätte können geben. Von mir aus gesehen aber eine falsche Sorge um Stabilität. Dort ist sehr viel beschissen worden in dieser Zeit.
Wie heikel ist es eigentlich, dass amerikanische Bürger ausgenommen sind von solchen internationalen Gerichten, dass man zum Beispiel amerikanische Bürger jetzt nicht könnte zur Anklage bringen?
Ja, das ist im Zusammenhang mit dem Nachfolgegericht vom Jugoslawien-Tribunal, also am Internationalen Gerichtshof, wo eine stetige Einrichtung ist und Kriegsverbrechen verfolgt. Dort hat die USA von anderen Staaten verlangt, dass sie ein Papier unterschreiben, dass US-Bürger, Bürgerinnen nicht von einem Kriegsverbrechertribunal belangt werden können. Damit hat die USA die Unglaubwürdigkeit von jedem Tribunal massiv gesteigert und auch im Westbalkan, also in Ex-Jugoslawien, hat man das sehr wohl wahrgenommen. Und die USA hat dort am Jugoslawien-Tribunal extrem geschadet und schadet mit dem immer noch, weil das ist eine offene Ungerechtigkeit, wenn die USA sagt, an Serbien beispielsweise, ihr müsst eure Kriegsverbrecher Verbrecher verfolgen, nach Hague überstellen, zugleich aber von anderen Staaten Papier lassen unterschreiben, dass US-Bürger und Bürgerinnen nie können verfolgt werden. Das ist schlitzohrig.
Schauen wir jetzt noch die andere Seite der Medaille an. Wir haben jetzt vor allem über das geredet, was nicht so gut gelungen ist, wo man im Nachhinein kann sagen kann, man hätte es besser machen können. Aber es gibt wahrscheinlich auch Sachen, die das Jugoslawien-Tribunal geschafft hat. Also was an Positiven sehen Sie, was das Jugoslawien-Tribunal gebracht hat?
Wichtig ist, dass festgehalten wird in Prozessen, was passiert ist und dass man zu dem Aussagen und Material hat. Sprich, das gesamte Archiv ist für die kommende Zeit extrem wichtig. Das Zweite ist, dass Haag der Aufbau von lokalen Kriegsverbrechern, Justiz und Gericht vorantrieben hat. Das Dritte ist, Stichwort Frauen. Im Haager-Tribunal ist es zu verdanken, dass Vergewaltigungen jetzt als Kriegsverbrechen geahndet werden. Das war vorher nicht der Fall gewesen. Und weiter auch, das wegen dem Tribunal und wegen vielen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, auf dem Balkan eine Initiative zustande gekommen ist, wo herbringen, dass jeder Staat in Ex-Jugoslawien eine Wahrheitskommission bildet, die die Fakten von den Kriegen 91 bis 99 zusammentragen. Das ist wohl ein sehr schwieriger Prozess, das ist aber ein Jahrhundertprojekt, das unbedingt weiterverfolgt werden muss. Und das ist mit dem Backup, mit dem, wie soll ich sagen, mit Unterstützung vom Jugoslawien-Tribunal passiert. Und das ist sehr wichtig.
Das ist doch eine ganze Reihe von Punkten, die Sie jetzt aufgezählt haben. Walter Müller zum Schluss. Wir haben am Anfang über Versöhnung geredet. Wenn wir jetzt aber einen Blick in die Zukunft werfen, haben alle dort in der Region ein Interesse, nämlich in die EU zu kommen. Wie sehr ist jetzt das Bewusstsein da, dass man zusammen kutschieren muss in der EU und nicht nur die Erwartungen erfüllen, die jetzt Brüssel hat? Oder wenn ich Sie anders frage, Direktor, sehen Sie wirklich Bemühungen um eine echte Versöhnung? Oder ist es schlussendlich doch so etwas wie eine Zeitbombe in der Region?
Ja, die Länder hier auf dem Westbalkan sehen sich immer noch allzu sehr als Konkurrenten auf dem Rennen in der EU. Es gibt erste Ansätze von Zusammenarbeit. In der Wirtschaft allerdings, der tut sich das durchsetzen, dass man nur als Wirtschaftsraum nur als Region eine Chance hat. Aber heute wollen viele Westbalkan-Politiker nur noch in die Zukunft schauen und ja, nicht mehr zurück. Aber eine unklare oder unaufgearbeitete Kriegsvergangenheit. Das ist wie eine Lebenslüge, die die Entwicklungen von einem Staat, von einer Gemeinschaft immer wieder stört, tut ausbremsen. Und es ist tatsächlich wie eine versteckte Zeitbombe, die jederzeit könnte losgehen. Aber umso wichtiger ist jetzt der ganze Zugang in die EU, dass der klare Kriterien und Reformverlangen da sind, die müssen erfüllt werden. Und der gehört eben auch dazu, dass Kriegsverbrechen aufgeklärt werden. Dort hoffe ich doch sehr, dass noch etwas passiert.
Walter Müller, besten Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.